Wie Christine gesagt hat, heute möchte ich mit uns über Wüstenerlebnisse sprechen. Also, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Carsten, gib mal kurz eine Definition über Wüstenerlebnisse, dann würde ich sagen, ein Mensch erlebt etwas in der Wüste und es verändert ihn. Jetzt würdet ihr sagen, was für eine kluge Definition. Ihr merkt, ich halte es gerne simpel und einfach, so auch meine Definitionen. Jemand geht in die Wüste und erlebt dort etwas und es verändert ihn. Ein Wüstenerlebnis. Nun, wer unter uns ein fleißiger Bibelleser ist, der weiß, dass es einige Wüstenerlebnisse in der Bibel gibt. Und da Erik jetzt schon so der große Quizzer am Anfang gewesen ist, wollte ich vielleicht gerade mal noch da einhaken, euch mal fragen, fällt dem einen oder anderen auch noch irgendwie ein Wüstenerlebnis aus der Bibel ein? Irgendeine Geschichte, wo jemand ein Erlebnis in der Wüste hatte und das hat ihn verändert. Ihr dürft frei rausrufen. Mose am Dornbusch, jawohl. Richtig. Wer am Horeb? Elia am Horeb, genau. Johannes der Täufer hatte ein Wüstenerlebnis, genau. Diese 40 Jahre in der Wüste, das war ein großes Erlebnis. Also es gibt einige Erlebnisse, die in der Wüste stattgefunden haben. Und ich möchte heute mit euch weit zurück in die Bibel gehen. Christine hat den Text gerade vorgelesen aus 1. Mose 16. In dem Kapitel davor, in 1. Mose 15, da hatte auch Abraham noch ein Erlebnis mit Gott in der Wüste. Und da hat Gott ihm versprochen, dass er ihm viele Nachkommen schenken will. Ja, sogar so viele Nachkommen wie Sterne am Himmel. Das fand ich so schön, dass Gott zu Abraham gesagt hat, komm, geh mit mir mal vor das Zelt, was siehst du da? Und dann zeigt er ihm diesen Sternenhimmel und ihr könnt euch vorstellen, in der Wüste, diese Sternenhimmel sind gewaltig. Und dieser Sternenhimmel, so viel Nachkommen will ich dir schenken, also unzählbare Nachkommen. Jetzt sind die Jahre vergangen und Sarai, seine Frau, die wird nicht schwanger. Und wir leben heute ja in einer Zeit, wo Frauen Kinder, Karriere oder beides haben können. Von daher können wir gar nicht so ganz nachspüren, was das für die Frauen damals wirklich bedeutet hat, wenn sie kinderlos geblieben sind. Damals waren nämlich Kinder die Karriere für die Frauen. Und für Sarai war es wahrscheinlich das Schlimmste in ihrem Leben, keine Kinder haben zu können. Das war wie eine Schande für sie. Aber Gott hatte Abraham doch ein Kind versprochen. Aber wo war Gott und warum hält er sein Versprechen nicht ein? Und wie so häufig, wenn wir ungeduldig werden, dann nehmen wir Menschen das Problem selber in die Hand und sagen uns, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. So auch Sarai. Und sie hält diese Scham nicht mehr aus und sie schlägt ihrem Mann folgendes Angebot vor. Ich habe doch da diese Sklavin, Abraham. Hagar heißt sie. Warum schläfst du nicht mit ihr? Und sie soll uns ein Kind schenken. Also wir wissen zwar nicht vom Aussehen, wie Hagar aussieht, ich weiß aber aus der Bibel, wie Sarai aussieht und die war anscheinend eine Granate, aber wie Hagar aussieht, das wissen wir nicht. Aber wir lesen, dass von Abraham kein Veto kam. Von dem her war Abraham offen dafür und er folgte widerspruchslos dem Vorschlag seiner Frau. Was für uns heute eher so als unmoralisches Angebot klingt, das war in der damaligen Zeit eigentlich gar nicht unüblich. Das heute hochbrisante Thema Leihmutterschaft, das war zur damaligen Zeit gang und gäbe. Bei Kinderlosigkeit schickte man kurzerhand die Sklavin ins Bett des Herrn und die sollte dann das Kind austragen, was nachher dann uns gehörte. Wir sehen also, wie hochaktuell die Bibel ist. Es gibt fast kein Thema, das es nicht schon damals gab. Die Frage ist nur, ob das eine gute Entscheidung war, dass die Ungeduld Sarais, die hatte da natürlich auch Konsequenzen. Hagar wurde schwanger, aber durch die Schwangerschaft hat sich nicht nur der Bauch von Hagar verändert, sondern auch ihr Verhalten ihrer Herrin Sarai gegenüber. Sie fing nämlich an, sich über Sarai zu erheben und sie verachtete sie. Und wir würden heute sagen, ein Zickenkrieg brach los. Was heute Fernsehsender an Formaten anbieten, wie The Bachelor, Promis unter Palmen, Sommerhaus der Stars, Love Island, Topmodels und so weiter, ihr seht, ich kenne mich aus, hat einzig und allein etwas damit zu tun, dass Einschaltquoten über Zickenkriege erreicht werden. Und wir lechzen danach als unbeteiligte Zuschauer, die Zickenkriege anderer uns anzuschauen. Ihr braucht gar nicht den Kopf schütteln, ihr guckt es auch. Abraham hatte diesen Zickenkrieg Freihaus. Die Schlagzeilen waren damals Zickenkrieg im Hause Abraham, Frauenpower läuft Amok. Natürlich blieb er aber nicht lange Zuschauer, denn seine Frau Sarai kam ganz frustriert auf ihn zugerannt und fing an, ihm Vorwürfe zu machen. Hast du gesehen, wie sie mich ansieht? Hast du ihre Blicke gesehen? Hast du gesehen, wie sie ihren Bauch stolz vor sich herträgt? Und wie sie mich total verachtet? Und weißt du, Abraham, du bist schuld daran. Und welcher Mann kennt das nicht? Dass er am Ende des Tages schuld ist, wenn die Frau frustriert ist. Und ihr braucht jetzt nicht nicken, wenn eure Frau neben euch sitzt. Noch besser ist die Reaktion, die aber dann von Abraham selber kam. Er geht gleich an die Abwehrhaltung und eifert zurück. Sie ist doch deine Sklavin. Mach doch mit ihr, was du willst. Und die Reaktion von dem Patriarchen, der so viele Menschen unter sich hatte, ist eigentlich eine feige Ausrede. Um das Problem drumherum zu kommen, um sich nicht weiter drum kümmern zu müssen. Und wir merken, Abraham versagt hier in seiner Funktion als Leiter. Die Folge ist, dass Sarai das Zepter in die Hand nimmt und ihre Sklavin Hagar von nun an zu den niedrigen Diensten abkommandiert. Hagars Stolz macht das aber nicht lange mit. Und wir können uns vorstellen, wie es in ihr brodelt. In der Nacht- und Nebelaktion verschwindet Hagar in die Wüste. Und was das für eine Sklavin bedeutet, weiß ich nicht, ob wir uns das auch vorstellen können. Einfach von der Herrin abzuhauen, wurde mit schlimmen Strafen damals geahndet. Also ich habe diese Geschichte schon x-mal gelesen, aber immer so ein bisschen aus dieser Perspektive, Abraham und Sarai. Hagar wurde überheblich, hatte ihre Herrin verachtet und wurde hochmütig. Dieses Bild hatte ich so bis dato. Dann habe ich aber in der letzten Zeit in einem Artikel, in einem Magazin darüber gelesen, der mir die Situation aus Hagars Perspektive mal aufgezeigt hat. Und das fand ich hochinteressant. Und ich möchte euch mal so damit reinnehmen, euch mal ein paar Gedanken von diesem Artikel da auch zeigen, wie die ganze Situation aus Hagars Perspektive eigentlich abgelaufen gewesen ist. Ja. Eine Frau, die eine Tagesreise weit in die Wüste hineinmarschiert, die hat nicht vor, zurückzukommen. Würde Hagar wiederkommen, dann wartete wahrscheinlich die Todesstrafe auf sie. Sie hat nicht nur die Arbeit verweigert, sondern auch noch das Kind mit in den Abgrund genommen. Es ist aus mit Hagar. Mit einer Sache hatte Hagar aber nicht gerechnet, und zwar mit Gott. Wisst ihr, immer wieder höre ich von Menschen, mit denen ich so rede, dass der Gott des Alten Testaments fieser und gemeiner ist als der Gott des Neuen Testaments. Und das ist alles nicht wahr. Gott ist der gleiche im Alten und im Neuen Testament. Und diese Zärtlichkeit, mit der Gott Hagar da begegnet, die ist tief bewegend. Diese verzweifelte Sklavin die kann es gar nicht fassen, dass der Gott ihres Herrn Abrahams ihr nachgeht und sie ausgerechnet am Tiefpunkt ihres Lebens einholt. Und ganz in der Nähe, zufällig, steht da so ein Brunnen. In Vers 7 heißt es nämlich, der Engel des Herrn fand sie da. Und Engel sind immer im Auftrag Gottes unterwegs, entweder um ihnen etwas von Gott auszurichten oder sie zu schützen und zu leiten. Und dieser Engel, der stellte ihr im Auftrag Gottes eine einfache Frage. Der sagte, Hagar, Sarahs Magd, woher kommst du und wohin gehst du? Und Hagar antwortete ehrlich, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Und der Engel forderte sie auf, und jetzt hört gut zu, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Ich werde deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und du wirst einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Ismael geben. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Hagar antwortet total fassungslos, du bist ein Gott, der mich sieht. Habe ich nicht hier den Herrn gesehen, der mich angesehen hat? Und daraufhin wird dieser Brunnen, an dem diese Situation stattgefunden hat, Ber Lechai Roi genannt. Und das heißt übersetzt der Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat. Ist es nicht interessant, was Gott für Fragen hier wieder stellt? Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, vor einigen Jahren hatten wahrscheinlich die alten Veteranen unter euch wissen das noch, hatten wir hier mal so eine Serie, die hieß Fragen, die Gott stellt. Und darunter waren Fragen wie, wo bist du, Adam? Aber die Bibel ist voll von Fragen, die Gott stellt. Zum Beispiel, da gibt es noch die Frage, wo ist dein Bruder, Kain? Was willst du, dass ich dir tue? Was machst du hier, Elia? Willst du heil werden, ist eine Frage, die Jesus stellt. Oder was hast du in der Hand, ist auch eine Frage, die Gott stellt. Also Gott stellt Fragen und eine Frage, die mir dann immer sofort kommt, warum tut Gott sowas? Ist er nicht allwissend? Weiß er nicht sowieso schon alles? Und die Antwort darauf ist, Gott stellt Fragen nicht, weil er Informationen braucht, sondern weil wir Informationen über uns brauchen. Gott ist ein Meister darin, verängstigte Seelen aus der Reserve zu locken. Er ist ein Meister darin, gebrochene Herzen eine Sprache zu verleihen, vor Schmerz gelähmte Zungen wieder zum Reden zu bringen. Und so auch bei Hagar, woher kommst du, wohin gehst du, fragte sie. Und die erste Frage beantwortet Hagar sogar selber, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin. Interessant aber ist, was Hagar in dieser Antwort nicht sagt. Sie sagt nämlich nichts Schlimmes über ihre Herrin. Wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich wäre vor Wut geplatzt. Wenn du wüsstest, Herr, wie Sarai mit mir umgegangen ist und ich bin hier, habe mich zur Verfügung gestellt, habe diese miese Nacht mit ihrem Mann verbracht, bin schwanger mit ihrem Kind und was macht sie mit mir? Statt mir zu danken, zieht sie über mich her. Keine Spur von all dem. Nur das Eingeständnis, auf der Flucht zu sein. Keine Anklagen, keine Unterstellung, kein Drang, ihre Seite der Geschichte loszuwerden, keine Opferrolle. Und witzigerweise, Gott bemitleidet sie gar nicht. Da kommt jetzt nicht, oh, arme Hagar. Seine zweite Frage ist einfach, wohin gehst du? Hagar, wohin gehst du? Und der Engel beantwortet diese Frage dann selber, und sagt, geh zurück und demütige dich. Ich glaube, da musste Hagar erstmal ganz schön schlucken. wahrscheinlich die Antwort, auf die sie am allerwenigsten gehofft hat. Zurück in dieses emotionale Trümmerfeld. Zurück zur drohenden Strafen. Ist nicht Sarai eher diejenige, die sich bei ihr demütigen und ordentlich entschuldigen sollte? Und solche Aufforderungen, die kennen wir auch aus unseren Geschichten. Gott scheut sich nicht, seine müden Diener mit klaren Befehlen neu in die Gänge zu bringen. Bei der Ehebrecherin, da hat er nur gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Bei Elia, da hat er ganz kurz und knapp gesagt, steh auf und iss. Kurze, knappe Befehlsaufforderungen, sich wieder dem Leben zu stellen. Und manchmal geht es auch ohne Aufforderung. Die Samariterin, als sie Jesus begegnet ist, da rast sie nach der Begegnung mit Jesus aus freien Stücken zurück in das Dorf, dorthin, wo sie gehänselt und abgelehnt worden ist. Die Emmaus-Jünger, wir haben es erst vor kurzem gehabt, eilen zurück nach Jerusalem zum Ort ihrer geplatzten Träume. Und auch uns führt die Stimme Gottes immer wieder zurück, zurück in den Alltag, zurück zur Arbeit, zurück zum Dienst, zurück in die verzwickte Situation, die uns schon so viele schlaflose Nächte gekostet hat. Aber mit einer anderen Gesinnung, mit einer Stimme im Ohr, mit einer Zuversicht im Herzen. Demütige dich, geh zurück und tu das, wofür du dahin gesetzt wurdest. Diene deiner Herrin. Es gibt keine Rücksicht auf Hagars Gefühle, kein Raum für Diskussionen. Sie soll einfach das tun, was dran ist. Und was Gott Hagar zumutet, das ist nichts für Feiglinge. Wie hat sie das bloß verkraftet? Wie hat sie das geschafft? Und die Antwort dafür steckt in den Namen, den sie Gott gibt. Wisst ihr noch, wie der Name war, den sie Gott gegeben hat? El-Roi, der, der mich sieht. Das ist die Kernaussage dieser Geschichte. Sie hat in Gottes Augen geschaut. Dieser El-Roi-Moment, der kann uns Hoffnung geben. Zurückzugehen ist eine Zumutung, wenn wir nicht zuvor Gott begegnet sind. Wer von ihm aber neue Kraft bekommen hat, der kann sich auch unzumutbaren Herausforderungen stellen. El-Roi, er hat mich gesehen und ich habe ihn gesehen. Hagar ist wie in so einem Traum, völlig überwältigt. Und genau das macht Gott bei uns auf. Er wechselt einfach das Thema. Er bleibt nicht immer in unserem, ach du Arme, ach du Armer, sondern Gott kommt und er wechselt das Thema. Er zieht seinen Blick auf sich und auf seine Herrlichkeit. Für uns Christen hat dieser El-Roi ein Gesicht bekommen. Jesus Christus. El-Roi, Mensch für uns geworden, unwiderstehlich in seiner Liebe und bedingungslos in seiner Gnade. Schon im Alten Testament finden wir immer wieder Hinweise und Momente, in denen das Kommen von Jesus angekündigt wird. Und auch bei Hagar, da läuft alles schon auf diese eigentliche Geschichte hinaus, das Geschehen, das auf Golgatha ein paar tausend Jahre später geschehen wird. El-Roi, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Er hat gesehen, dass Hagars Problem nicht das feindliche Verhalten von Sarai gewesen ist. Hagars eigentliche Problem war die Trennung zwischen ihr und ihrem Schöpfer. Das Gefühl, unbeachtet, verwaist, einem willkürlichen Schicksal hilflos ausgeliefert zu sein. In der Wüste erkennt sie, da ist jemand, der mich beachtet, dessen Sehnsucht nach mir sogar tiefer ist als meine Sehnsucht nach ihm. Meine Mutter hat uns damals immer erzählt, als wir noch jung waren, zu Hause gewohnt haben. Und dann sind wir so in dieses Alter gekommen, wo wir abends fortgegangen sind und erst nach Mitternacht wieder heimkommen sind, meistens mit der Jugi natürlich. Dann hat sie gesagt, sie hat sich schlafen gelegt, aber sie konnte nie schlafen. Sie konnte immer erst dann einschlafen, wenn sie die Haustüre gehört hat, dass die zugegangen ist. Dann wusste sie, ihre Kinder sind wieder nach Hause gekommen. Und Gott ist auch so ein bisschen so. Er kann nicht schlafen, bis du an seinen Tisch Platz genommen hast. Bis du daheim bist bei ihm. Bis dahin bleibt er hartnäckig auf der Suche nach dir. Er geht bis nach Golgatha, um die Kluft zwischen uns unheiligen Menschen und dem heiligen Gott zu überbrücken. Denn Gott hat unser eigentliches Problem vor Augen. Unsere gefühlte Not ist oft anders als unsere wirkliche Not. Und deshalb hadern wir auch so oft mit Gott. Wir wollen glücklich werden. Er will uns aber heilig machen. Wir wollen uns selbst verwirklichen. Er will aber seine Geschichte mit uns schreiben. Wir wollen, dass unsere Träume erfüllt werden. Er will aber, dass seine Träume zu unseren Träumen werden. Wir wollen ihn als Mittel zu unserer Lebensoptimierung und vergessen, dass wir nur zu seinen Bedingungen wirklich glücklich werden können. Weil er Gott ist. Ein bisschen Gott, damit es mir noch besser geht, das funktioniert so nicht. Aber im Trachten nach dem Reich Gottes bekommen wir alles, was wir fürs Leben brauchen. Jetzt mal ganz ehrlich, sind wir nicht wirklich so? Immer so ein bisschen Gott noch, damit es mir besser geht? Aber was sagt Jesus? Trachtet zuerst nach meinem Reich. Trachtet zuerst danach. Nicht, dass es euch besser geht. Ich werde für euch sorgen. Ich werde schauen, dass ihr nicht zu kurz kommt. Aber schaut ihr nach meinem Reich. Und deswegen ist es so wichtig, unseren Blick auf das Kreuz zu richten. Denn dort wurde dieses tiefgreifende Problem unserer Existenz gelöst. Ich bin gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und wisst ihr, dieses Leben hier, das hat ein Verfallsdatum. Klug ist, der seine Wurzeln schon hier auf Erden in ein anderes Leben schlägt, in das der himmlischen Welt, in der Gott eines Tages alle Tränen abwischen wird und wo es keinen Tod und kein Leid mehr geben wird. Klug ist, der Jesus Christus mit dem einfachen Gebet sein Leben anvertraut. Du führst Regie, ich will Teil deiner Geschichte sein, will deine Wünsche erfüllen, nicht mehr verlangen, dass du meine Wünsche erfüllst. So einfach. Wer Jesus nachfolgt, und das möchte ich hier auch nochmal klar sagen, wer Jesus nachfolgt, hat keinen Wellnessurlaub gebucht, sondern er hat den Weg des Kreuzes. Und das kann bedeuten, dass ich auf meine Warum-Fragen keine Antworten bekomme. Dass es keine Erläuterungen gibt für Verlust, für Trauer, für Enttäuschung, für Krankheit und für Rückschläge. Aber Jesus, der schenkt mir etwas Besseres als Erklärung. Und zwar schenkt er mir seine Nähe. Und jeder, der das mal erlebt hat, was das heißt, dass Jesus dir nahe ist, der kann das nachspüren. Der weiß, was für ein besonderer Moment es ist. Im Schatten des Kreuzes, da kommen diese Fragen, die kommen da einfach, die in uns drin sind, die kommen zur Ruhe. Die verlieren ihre Relevanz. Er hat mich mit Gott versöhnt, mein Leben ist für immer geborgen in ihm. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade in deinem Leben befindest. Fühlst du dich vielleicht gerade auch in der Wüste? Gibt es Dinge, wo du sagst, die trage ich schon so lange mit mir rum, ich wandere eigentlich schon seit Jahren durch diese Wüste. Ich bin schon lange dort. Für mich war das letzte Jahr so eine Wüstenwanderung. Ich meine, wir hatten alle unsere Schwierigkeiten mit dieser Pandemie. Aber ich merkte, wie Beziehungen sich veränderten. Der plötzliche Tod von meinem Freund Hagi, den ihr alle mitbekommen habt. Dann die Sorge, wie wird sich unsere Gemeinde entwickeln? Die Frage, ob Gott mich in dieser Gemeindeleitung haben will. Wird es auch mit unseren familiären Belastungen klappen? Irgendwann wurde da in unserer Praxis eingebrochen. Und es folgte irgendwie gefühlt ein Schlag nach dem anderen, Schlag auf Schlag. Und ich weiß noch, wie ich im Keller in meiner kleinen Werkstatt am Arbeiten war und plötzlich bekam ich so eine Sprachnachricht von meinem Freund Fischle. Und der war auch schon so oft so wie so ein Engel in der Wüste für mich. Und er sagte in dieser Nachricht, dass er gerade am Predigtschreiben ist über die Waffenrüstung Gottes. Und er hätte den Eindruck bekommen von Gott, er soll mir folgenden Vers aus Epheser 6, Vers 13 weitergeben. Und er sagte, steht fest und ergreift die Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Und dieses steht fest hat mich so berührt. Und das habe ich gebraucht. Im Englischen heißt es stand firm. Und ich habe genau an dem Tag nämlich ein Lied gehört, wo der Text hieß stand firm. Und am Abend kommt dieser Bibelvers, wo es heißt, steht fest. Bleib standhaft, gerade wenn die Kämpfe kommen. Steh fest, bleib standhaft. Eigentlich steht dieses Steh fest nämlich gar nicht in diesem Vers, sondern in dem nächsten. Aber genau diese zwei Worte habe ich gebraucht. Es war wie wenn Gott mich gesehen hat in meinen Anfechtungen. Und dieser Elroy-Moment, er hat mich gesehen. Diese Worte, die waren Balsam für mich. Und aus dieser Begegnung kommt die Kraft, dem Leben wieder ins Gesicht zu schauen. Zurückzugehen an den Ort, wo man verletzt oder missbraucht worden ist. Wo ich mich an anderen schuldig gemacht habe. Wo ich mich überfordert gefühlt habe. Wo die Kinder, Verwandten, Kollegen, Gemeindeleute mir vielleicht Mühe machen. Oder die Ehefrau oder der Ehemann. Denn ich war an einem Brunnen. Ich habe lebendiges Wasser getrunken. Ich habe auf das Kreuz geschaut, an dem der Preis für meine Seele bezahlt wurde. Ich habe die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Hagar erlebt es hautnah. Wenn dieser Gott für sie ist, wer kann denn dann schon gegen sie sein? Und all das ist in dieser kurzen Begegnung angedeutet. Er sieht mich, ich bin begnadigt. Meine Sünde kann mir nichts mehr tun. Die Rechnung, die an meine Adresse gesandt wurde, die hat er für mich bezahlt. Jetzt kann ich es auch mir leisten, die Worte zu hören, demütige dich und diene. Sei sein Eigentum, lebe in seinem Auftrag. Wer sich geliebt und begnadigt weiß, der hat kein Problem damit zu sagen, es tut mir leid. Lieber Partner, liebes Kind, lieber Kollege, ich habe mich falsch verhalten oder das war meine Schuld, bitte verzeih mir. Wer in der Gegenwart Gottes immer wieder gesättigt und erfüllt wird, der kann sich leisten, seine Ressourcen, sein Geld, seine Zeit, sein eigenes Leben mit anderen zu teilen. Nicht aufgebläht zu sein, nicht anzugeben, nicht sich selber, sondern andere Menschen groß zu machen. Dann ist es auch nicht mehr wichtig, ob dir dein Ehepartner dient und dich auf Biegen und Brechen glücklich machen muss Dann müssen deine Kinder nicht die Musterkinder sein, die allen zeigen, was für eine tolle Mutter du bist. Erfolg und Ansehen sind keine treibenden Kräfte mehr in deinem Leben. Wir werden frei, wir werden zu genießbaren Menschen, weil unsere Eitelkeit unser Reden und Handeln nicht mehr bestimmt. Jesus ist unser Mittelpunkt. Die Sättigung unserer Seele ist er geworden. Wir gehen durchs Leben als Begnadigte, Beschenkte und Freigesetzte. Und genau das ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Heutzutage wird so viel über Heiligung gesprochen. Das ist für mich Heiligung. Begnadigt, beschenkt und freigesetzt. Das ist Heiligung. Und Hagar stolpert verzweifelt in der Wüste. Die stolpert da rein und die kommt gestärkt wieder heraus. Wüstenzeiten, die haben es in sich. Und sie sind auch wichtig für unser Leben. In der Wüste bewirkt Gott Dinge, die er mitten im Lärm und in den Ablenkungen unseres Alltags nicht bewirken kann. Und jeder von uns braucht diese Wüstenzeiten in seinem Leben. Wir können nicht um Geduld bitten und zugleich sagen, aber bitte sofort her. Wir können nicht um Ausdauer und Tiefe unseres Charakters bitten und zugleich sagen, aber bitte auf die leichte Tour, Herr. Diese Dinge lernen wir in den Wüstenzeiten unseres Lebens. Und er nimmt uns an der Hand und er geht liebevoll und sanft durch die Tiefen mit, in denen wir das Gefühl haben, unser Herz ist so in Stacheldraht eingewickelt. Aber gerade dort öffnet sich seine Quelle, mitten in der Dunkelheit ein Licht, mitten in der Dürre lebendiges Wasser. Erinnert ihr euch noch an Hiobs legendäre Sätze, wo er sagt, er hat sie nicht gesprochen, als seine Gebete erhört wurden, sondern seine Gebete wurden nicht erhört und er hat sie gesprochen. Er sagt nämlich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, bevor seine Gebete erhört worden sind. Dort sitzt er auf einer Mülldeponie, kratzt an seinen Wunden, verlassen von seinen Freunden und sogar von seiner Frau. Mitten in der pechschwarzen Nacht seines Lebens sagt er nicht mehr, ich hoffe, ich denke, ich glaube, es könnte sein, schön wär's, ich spekuliere, sondern er sagt, ich weiß, dass sein Erlöser lebt. Kinder Gottes haben etwas Besseres, einen besseren Lebensführer als nur Gefühle. Sie haben handfeste Fakten. Und noch was hat Hiob gesagt. Ich hatte dich nur vom Hörensagen wahrgenommen. Ich habe dich mitlaufen lassen am Rande meines erfolgreichen Lebens. Aber jetzt, wo ich nichts mehr habe, wo du mir alles genommen hast, hat mein Auge dich gesehen. Weil Gott ihn gesehen hat. Es gibt einen Psalm, und zwar den Psalm 73, da heißt es, dir nahe zu sein ist mein Glück. Gott nahe zu sein überdauert den Tod und jede Krise oder jede Wüstenzeit. Gott nahe zu sein, das ist die lebendige Quelle, die dich ernährt, gerade mitten im Schmerz und in der Ungewissheit. Im Angesicht meiner Feinde sitzt du an Gottes Tisch. Er ist deine Identität, deine Quelle und deine Nahrung. Und zum Abschluss, da habe ich einen Wunsch für uns alle. Ihr seht ja hinter mir hier dieses Banner, wo Gebet draufsteht. Und wenn nun irgendjemand unter uns sagt, ich bin in solch einer Wüste in meinem Leben. Wenn irgendjemand von euch das Gefühl hat, ich bin da, wovon du da die ganze Zeit redest, und ich brauche Gebet, ich werde nachher hier vorne sein. Wenn jemand von euch kommen möchte, wir machen das auch mit 1,50 Meter Abstand, kein Problem. dann komm nach vorne, ich werde hier vorne sein, wenn du beten möchtest, wenn du Gebet brauchst. Wir haben hier unseren Treffpunkt Gebet. Dann beten wir miteinander. Wenn du von zu Hause das Gefühl hast, ich bin in einer Wüste und ich brauche Gebet, dann will ich auch für dich beten. Schick mir eine Nachricht mit dem Stichwort Wüste. Wenn du noch was dazu schreiben möchtest, überlasse ich dir. Es reicht, wenn du Wüste schickst. Ich werde für dich beten. Gebet verbindet uns miteinander, ob ihr dort zu Hause oder ihr hier. Wir werden miteinander verbunden und es geschieht so viel im Gebet. Warte nicht, bis das Leben wieder in die erwünschte Spur gekommen ist, ehe du Gott suchen tust. Die Quelle liegt mitten in deiner Dunkelheit. Öffne die Augen und schau auf den Brunnen von dem lebendigen Gott. Er hat dich gesehen. Und ich möchte jetzt mit uns beten, lasst uns aufstehen. Jesus, du siehst ganz genau, wo ich mich befinde und du siehst auch ganz genau, wie es mir geht. Du weißt, wie meine Seele nach dir dürstet. Und ich möchte dich bitten, Herr, begegne mir in meiner Wüste. Begegne mir, so wie du Hagar begegnet bist. Und ich möchte dich einfach bitten, sprich du in unsere Wüste hinein und lass das lebendiges Wasser quillt. Du hast uns erlöst, du hast uns erkauft durch dein Blut. Wir danken dir dafür, dass du der Weg zum Vater bist. Amen.